Also, stell dir mal für einen kurzen Moment folgendes Szenario vor. Du stehst bei dir zu Hause im Flur. Draußen ist es windig, das Fenster ist offen und ja, ein bisschen Staub weht halt herein. Und du regst dich furchtbar darüber auf. Du fluchst über den Wind, du rufst vielleicht sogar jemanden an, um dich lautstark über dieses Wetter zu beschweren.
Typisch eigentlich.
Ja, absolut. Aber während du das tust, ignorierst du völlig diese 50 massiven Umzugskartons voller altem nutzlosen Kram, die du selbst im Laufe der Jahre in genau diesem Flur aufgestapelt hast.
Wahnsinn, ja.
Kartons, über die du buchstäblich jeden einzelnen Tag stolperst. Klingt völlig absurd. Aber wenn wir uns den neuen Fachartikel aus der Organisationsentwicklung anschauen, den wir für unsere heutige Tiefenrecherche auf dem Tisch haben, dann ist das exakt die Realität in der deutschen Wirtschaft. Gerade im Mittelstand.
Definitiv.
Wir schimpfen unfassbar laut über die staatliche Bürokratie. Nehmen wir nur mal die aktuellen Diskussionen rund um das Entlastungspaket vom Sommer 2026. Aber hinter verschlossenen Türen züchten diese Unternehmen ein noch viel teureres, langsameres und vor allem hausgemachtes Bürokratiemonster heran. Und genau das wollen wir heute mal gemeinsam analysieren.
Genau. Und der Staub von draußen, der ist eben extrem bequem, weil er einen klaren Absender hat. Wir haben da sofort das Bild von Formularen, Dokumentationspflichten und gesetzlichen Auflagen aus Berlin oder Brüssel im Kopf. Man hat da quasi jemanden, auf den man mit dem Finger zeigen kann.
Und darf sich schön in der Opferrolle einrichten.
Ganz genau. Die eigenen Umzugskartons im Flur hingegen, die zwingen uns halt zu der unangenehmen Erkenntnis, dass wir selbst die Architekten unserer eigenen Langsamkeit sind.
Das tut weh.
Ja. Das tut weh. Und das Faszinierende an der internen Bürokratie ist ja, wie sie sich psychologisch tarnt.
Ja.
Sie tritt nämlich niemals im Gewand der Schikane auf.
Nee, sie tarnt sich als Professionalität.
Ich meine, niemand im Unternehmen steht morgens auf und sagt, also heute erfinde ich mal einen völlig sinnlosen Prozess, der unsere besten Leute ausbremst.
Hoffentlich nicht, ja.
Wenn wir uns die Entstehungsgeschichte dieser internen Regeln aus der Quelle anschauen, dann beginnt das fast immer mit den allerbesten Absichten.
Es fühlt sich nach Sorgfalt an.
Nach Verantwortung. Und der Auslöser ist in den allermeisten Fällen ein isolierter Vorfall.
Ein Fehler quasi.
Richtig, ein einziger schmerzhafter Fehler. Stell dir vor, es ist ein unglaublich stressiger Dienstag. Eine wichtige Rechnung geht fehlerhaft an einen Großkunden raus.
Oh Gott.
Oder ein strategisches Angebot wird verschickt und irgendwo in Zeile 42 ist ein winziger Kalkulationsfehler, der aber die komplette Marge ruiniert. Das Telefon klingelt, es gibt richtig Ärger. Das Unternehmen verliert vielleicht 10.000 Euro oder?
Oder kratzt sich ordentlich den Ruf an.
Genau. Die Aufregung im Management ist dann natürlich riesig. Und die unmittelbare Reaktion der Geschäftsführung ist dieser zutiefst menschliche, panische Reflex. Die sagen dann, das darf unter gar keinen Umständen jemals wieder passieren.
Okay, aber Moment mal. Hier muss ich jetzt aber direkt mal einhaken. Ich versetze mich jetzt mal in die Lage von so einer Geschäftsführung. Ist so eine harte Qualitätskontrolle nach genau so einem Vorfall nicht absolutes Pflichtprogramm?
Naja.
Weil ich meine, wenn mir ein Fehler 10.000 Euro aus der Kasse spült, dann muss ich doch irgendwie eingreifen. Ich kann doch da nicht einfach die Hände in den Schoß legen und philosophisch an die Sache herangehen. Ich brauche greifbare Checks and Balances. Wo verläuft denn da die Grenze zwischen verantwortungsvollem Management und, ja, reiner Paranoia?
Das ist eine super Frage. Die Grenze überschreitest du in dem Moment, in dem du aufhörst, Wahrscheinlichkeiten zu berechnen und stattdessen anfängst, emotionale Pflaster zu kleben.
Emotionale Pflaster?
Genau. Natürlich musst du reagieren. Aber das Faszinierende daran ist ja, wie Unternehmen dann meistens reagieren. Um sicherzustellen, dass dieser eine Fehler wirklich nie wieder passiert, wird sofort ein neuer Standardprozess in Beton gegossen.
Ah, okay.
Ab sofort muss jedes Angebot ab einem bestimmten Wert vom Projektleiter, dann vom Vertriebsleiter und schließlich noch vom Geschäftsführer persönlich abgezeichnet werden.
Wahnsinn.
Du etablierst also einen massiven Kontrollmechanismus für ein Risiko, das vielleicht statistisch gesehen alle 5 Jahre einmal eintritt.
Wenn überhaupt.
Ja, wenn überhaupt. Und wenn du nun die Arbeitszeit, die diese 3 hochbezahlten Leute jede Woche in das Abzeichnen von Standardangeboten stecken, mal hochrechnest,
oh je,
dann übersteigt das den ursprünglichen Schaden von 10.000 Euro innerhalb von weniger Monate um ein Vielfaches. Das ist dann kein rationales Risikomanagement mehr,
sondern
das ist der Versuch, sich durch das Verbrennen von Strukturkapital psychologische Sicherheit zu erkaufen.
Du tauschst also quasi ein extrem seltenes finanzielles Risiko gegen einen garantierten täglichen Produktivitätsverlust ein.
Exakt.
Und das Absurde an dieser Geschichte ist ja der Faktor Zeit. Ich meine, 5 Jahre später ist der Kunde von damals vielleicht längst insolvent. Der Mitarbeiter, der diese Kalkulation verbockt hat, arbeitet schon ewig bei der Konkurrenz.
Mhm.
Die Software wurde aktualisiert und warnt mittlerweile sogar rot blinkend vor genau diesem Fehler. Der Ursprung des Ganzen ist völlig in Vergessenheit geraten. Aber, und das ist der Punkt, diese völlig überzogene Freigabe über 3 Schreibtische, die existiert immer noch.
Ja, weil das System keinen eingebauten Mechanismus hat, um sich selbst zu bereinigen.
Krass.
Schicht um Schicht legt sich so ein unüberschaubares Geflecht aus Kontrollschritten über das ganze Unternehmen. Jede Regel war in der Vergangenheit mal die Antwort auf eine singuläre Krise.
Ja.
Aber in der Summe bilden sie dann ein lähmendes Exoskelett, das jede Agilität im Keim erstickt. Und wenn wir jetzt meine Ebene tiefer tauchen, dann wird es organisationspsychologisch wirklich düster.
Okay, jetzt wird's spannend.
Wir müssen uns nämlich fragen, was kommuniziert dieses historische Regelwerk eigentlich jeden Tag unausgesprochen an die Belegschaft? Die Quelle zieht hier einen brillanten Vergleich zwischen dem Wesen staatlicher und unternehmerischer Bürokratie.
Ja, lass uns das mal genauer auseinandernehmen. Der Staat baut seine Kontrollmechanismen historisch gesehen oft aus einem strukturellen Misstrauen gegenüber den Bürger auf.
Richtig.
Die Prämisse ist da so ein bisschen, der Bürger könnte tricksen, er könnte Steuern hinterziehen, also verlangen wir lückenlose Nachweise.
Mhm.
Und wenn Unternehmen diese gigantischen internen Freigabeschleifen aufbauen, tun sie das aus einem ganz ähnlichen, meist unbewussten Motiv.
Ja.
Es geht um den Drang nach Beherrschbarkeit und ein fundamental fehlendes Vertrauen in die eigene Belegschaft. Der Kernsatz, der das für mich in dem Artikel perfekt auf den Punkt bringt, ist diese Botschaft hinter jeder Unterschriftenmappe. Diese Entscheidung trauen wir dir allein nicht zu.
Das ist hart.
Es ist im Grunde wie so ein unsichtbarer Babysitter, der da immer neben dir steht.
Ein Babysitter für Fachkräfte, die wir ironischerweise vorher mit enormem Aufwand überhaupt erst rekrutiert haben.
Ja, genau, das ist ja das Verrückte.
Das ist ein Paradoxon, das man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Ein Unternehmen bezahlt Zehntausende Euro an Headhunter, sucht monatelang nach einer hochqualifizierten Expertin, lockt sie mit einem Spitzengehalt, weil man eben ihre jahrelange Erfahrung und ihr strategisches Denken einkaufen will. Und am ersten Arbeitstag sitzt diese Koryphäe an ihrem Schreibtisch und muss für ein Software-Abo von, sagen wir, 50 Euro im Monat einen Antrag ausfüllen, der von 2 Ebenen über ihr eskaliert und genehmigt werden muss.
Das kannst du dir eigentlich nicht ausdenken.
Wir stellen Erwachsene ein, um Probleme zu lösen, behandeln sie bei der Ausführung aber wie Kinder, die fragen müssen, ob sie an die Keksdose dürfen.
Das demütigt nicht nur, das richtet das Unternehmen schleichend von innen zugrunde. In unserem Material wird da ja ein fataler Teufelskreis beschrieben, der an dieser Stelle in Gang gesetzt wird. Und der feuert quasi gleichzeitig in 2 Richtungen.
Genau.
Oben im Management, also bei den Führungskräften, führt das zu einem massiven Kapazitätskollaps. Die Kalender der Abteilungsleiter quellen über.
Oh ja.
Die verbringen ihre Montage damit, Standardangebote abzuzeichnen, Spesenabrechnungen zu kontrollieren und Urlaubsanträge freizugeben. Mikroentscheidungen am laufenden Band. Und während sie das tun, fehlt genau diese kognitive Energie an der strategischen Front. Sie arbeiten permanent im Maschinenraum des Unternehmens statt am Kurs des Schiffes.
Und während das Management da oben im Flaschenhals erstickt, passiert unten an der Basis etwas noch viel Gefährlicheres. Die Verantwortungsbereitschaft der Mitarbeiter verkümmert nämlich.
Okay, wie meinst du das genau?
Verantwortung ist wie ein Muskel. Wenn du ihn nicht belastest, baut er sich ab. Wenn ein Mitarbeiter genau weiß, dass nach ihm noch 2 Vorgesetzte über sein Dokument schauen, verändert das seine psychologische Haltung zur eigenen Arbeit massiv.
Ah, weil er denkt, wieso sollte ich mich anstrengen?
Genau, warum sollte er die letzte kritische Qualitätsprüfung selbst machen? Er lagert die kognitive Last der endgültigen Entscheidung einfach nach oben aus. Das Gehirn schaltet in einen reinen Abarbeitungsmodus.
Verstehe.
Wer jahrelang nie die letzte Instanz sein darf, verlernt schlichtweg die Fähigkeit, echte Risiken zu bewerten und die Konsequenzen zu tragen.
Man erzieht sich diese Unselbstständigkeit förmlich heran. Wahnsinn.
Und jetzt schließt sich dieser Teufelskreis. Die Führungskräfte merken irgendwann, dass die Mitarbeiter anscheinend nicht in der Lage sind, komplexe Dinge fehlerfrei bis zum Ende durchzudenken.
Richtig.
Es fallen dann öfter mal Kleinigkeiten durchs Raster, was wiederum die Führungsebene in ihrer anfänglichen Annahme massiv bestätigt. Die sagen dann, seht ihr, gut, dass wir diese Kontrollschritte haben. Ohne uns würde hier alles zusammenbrechen.
Ja, genau. Dass sie diesen Zustand der erlernten Hilflosigkeit aber selbst herbeigeführt haben, das sehen sie nicht. Das ist ein in sich geschlossenes Perpetuum mobile der Ineffizienz.
Es rechtfertigt seine eigene Existenz durch die Symptome, die es selbst auslöst. Und das führt uns unweigerlich zu der großen Frustration, die viele Unternehmen erleben, wenn sie versuchen, dieses Problem mit externer Hilfe zu lösen.
Die Berater kommen ins Spiel.
Genau, wenn diese Regeln so teuer und lähmend sind, holen sich viele Firmen teure Berater für sogenannte Effizienzprojekte oder Change Management ins Haus. Aber die scheitern fast immer krachend.
Weil sie laut unserem Fachartikel völlig falsch ansetzen. Es wird dort sehr scharf getrennt zwischen Prozessoptimierung und echter Organisationsentwicklung. Und das ist echt ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Absolut.
Wenn ein Unternehmen merkt, dass diese drei Unterschriften für das Angebot zu viel Zeit fressen, dann versuchen sie im Rahmen der Prozessoptimierung, diesen Ablauf flüssiger zu machen. Sie kaufen ein teures Cloud-basiertes Software-Tool.
Natürlich.
Ab sofort muss die Akte also nicht mehr physisch durch drei Büros getragen werden, sondern ploppt digital bei den Chefs auf, die sie dann mit einem Klick auf dem Smartphone freigeben können.
Sie digitalisieren den Wahnsinn, ja.
Das ist so eine gute Beschreibung. Du nimmst im Grunde genommen einen völlig unnötigen, redundanten Prozess und setzt ihn wie so einen hypermodernen Hochgeschwindigkeitszug auf Schienen, die aber direkt ins Nichts führen.
Ja, sehr schönes Bild.
Klar, du bist jetzt rasend schnell am Ziel und das Dashboard sieht toll aus, aber das Ziel ist halt immer noch nutzlos. Eine echte Organisationsentwicklung macht es sich da nicht so leicht.
Nee, überhaupt nicht.
Sie würde den Prozess nicht beschleunigen, sondern die existenzielle Frage stellen, warum gibt es diesen Ablauf überhaupt noch? Wer genau ist hier eigentlich für welches Risiko verantwortlich? Ein perfekt optimierter digitaler Prozess, den eigentlich niemand braucht, ist am Ende des Tages immer noch Verschwendung.
Und die wahren Kosten dieser Verschwendung, die finden wir ohnehin nicht in den 5 Minuten, die für so eine Freigabe draufgehen.
Sondern?
Das Material spricht davon, von extremen versteckten Kosten. Das sind strategische Projekte, die um Monate nach hinten rutschen, weil das endgültige Go im Postfach eines verreisten Vorstands festhängt. Aber der mit Abstand toxischste Posten in dieser Rechnung ist die innerliche Kündigung der Belegschaft.
Oh ja. Das höre ich oft.
Gerade jetzt, wo wir uns in einem beispiellosen Fachkräftemangel befinden, können Unternehmen sich das überhaupt nicht mehr leisten.
Aber wie manifestiert sich diese innerliche Kündigung denn im Arbeitsalltag? Ich meine, die Leute stimmen ja selten ins Büro der Geschäftsführung und rufen, ich kündige wegen eurer dummen Formulare.
Das stimmt.
Sie schieben dann andere Gründe vor, vielleicht das Gehalt oder den Fahrtweg oder so.
Ja, es ist ein leiser, schleichender Prozess. Du siehst es an der Art, wie jemand auf ein neues Projekt reagiert.
Okay.
Früher gab es da vielleicht Eigeninitiative, da wurden unkonventionelle Lösungswege gesucht. Irgendwann gibt es dann nur noch ein resigniertes Seufzen, das klassische Dienst-nach-Vorschriftsgesicht. Die Leute füllen das Formular aus, warten 2 Wochen auf die Antwort und klappen pünktlich um 17 Uhr den Laptop zu.
Ich traurig eigentlich.
Die emotionale Bindung an das Unternehmensergebnis reißt da einfach ab. Die fehlende Autonomie wiegt für intelligente, gut ausgebildete Fachkräfte oft viel schwerer als ein Gehalt, das vielleicht nicht absolute Spitze ist. Schnelle Entscheidungswege und echtes Vertrauen sind heute wirklich die härtesten Bindungsfaktoren auf dem Arbeitsmarkt.
Das Tückische ist ja, es gibt keinen lauten Knall. Es gibt keinen spezifischen Tag, an dem man aufwacht und sagt, oh, heute Nacht sind wir zu einem bürokratischen Moloch geworden. Es ist halt so ein schleichendes Ersticken. Wie merkt man als Unternehmen denn, also dass man da tief in dieser Falle sitzt? Unsere Quelle liefert dafür ja keine komplexen Excel-Tabellen, sondern einen ziemlich schmerzhaften Realitätsabgleich in Form von 3 Diagnosen.
Diese Diagnosen legen den Finger wirklich direkt in die Wunde. Nehmen wir mal direkt die erste Beobachtung.
Lass hören.
Wenn man da so im Managementkreis zusammensitzt, sollte man sich einfach mal ehrlich in die Augen schauen und fragen, wann haben wir eigentlich das letzte Mal einen etablierten Prozess aktiv, feierlich und mit voller Absicht abgeschafft, statt einen neuen einzuführen?
Oh wow.
Und wenn auf diese Frage dann erstmal minutenlange Stille herrscht oder jemand ein Beispiel aus dem Jahr 2019 ausgraben muss, dann weißt du eben, dass dein System nur in eine einzige Richtung wächst. Wie so ein Schwamm, der sich immer weiter vollsaugt und nie ausgewrungen wird.
Dann jagen wir wahrscheinlich auch unzähligen Geistern hinterher. Das schließt ja direkt an den 2. Diagnosepunkt an, die Suche nach den Karteileichen.
Genau.
Wenn wir unsere Prozesse scannen, müssen wir uns fragen, welche Freigabeschleife in unserem Haus schützt uns eigentlich heute noch vor einem Risiko, das in der Realität längst evaporiert ist.
Mhm.
Sichern wir uns da gerade gegen Kunden ab, die seit 10 Jahren pleite sind? Oder gegen technische Fehler, die unsere aktuelle Softwaregeneration sowieso automatisch blockiert?
Diese archäologische Suche in den eigenen Prozessen bringt meist absurde Relikte zutage, das kann ich dir sagen. Aber der absolute Härtetest ist die dritte Situation, die der Autor entwirft. Das ist der Moment, in dem die wahre Struktur eines Unternehmens schonungslos offengelegt wird.
Okay, ich bin bereit.
Stell dir vor, der Geschäftsführer oder halt die wichtigste Führungskraft im Haus fällt morgen früh völlig ungeplant für 2 Wochen aus. Krank, kein Handyempfang, komplette Funkstille.
Ein Albtraum für viele.
Wüsste das Team an der Basis in dieser Sekunde ganz genau, wer nun welche Entscheidungen treffen darf, um das Tagesgeschäft lückenlos weiterzuführen, ohne auf die Rückkehr zu warten?
Das ist mal die ultimative Definition von Rollenklarheit. Ein farbiges Organigramm an der Wand zu haben, ist ja nett, aber in so einem Moment zeigt sich, ob das Papier auch in der Realität trägt.
Ganz genau.
Wenn bei diesem Szenario sofort Panik ausbricht, Projekte gestoppt werden und alles auf Eis liegt, dann hast du keine funktionierende Organisation. Dann hast du nur eine Gruppe von Menschen, die um einen einzigen Flaschenhals herum organisiert sind.
So sieht's aus.
Und wenn man als Unternehmen bei diesen Diagnosen in Schwitzen kommt, dann braucht man sich über die gesetzlichen Vorgaben der Politik eigentlich gar nicht mehr aufzuregen. Dann hat man seine eigenen Hausaufgaben nicht gemacht.
Absolut. Und die bittere Pille, die man an diesem Punkt schlucken muss, ist die Erkenntnis über die Natur der Lösung. Wir haben es ja schon angedeutet. Du kannst den Abbau von interner Bürokratie nicht einfach an die IT-Abteilung delegieren.
Nee, das klappt nicht.
Du kannst den auch nicht an externe Berater outsourcen, die dir ein neues Framework verkaufen wollen.
Es ist am Ende eine reine Führungsaufgabe. Es ist emotionale Arbeit.
Mhm.
Denn was bedeutet das konkret im Alltag? Es bedeutet, das eigene Ego zurückzunehmen. Es bedeutet, aktiv Kontrolle abzugeben. Und das ist, glaube ich, der entscheidende, schmerzhafte Punkt. Es bedeutet, die Unsicherheit der Übergangsphase physisch auszuhalten.
Mhm.
Wenn wir morgen beschließen, diese 3-stufige Freigabe für Standardangebote abzuschaffen und die Verantwortung komplett an die Projektleiter zurückzugeben, was wird passieren?
Im 1. Quartal werden Fehler passieren. Garantiert. Jemand wird eine falsche Marge berechnen. Jemand wird ein Dokument im falschen Design an den falschen Verteiler schicken. Dieser atrophierte Verantwortungsmuskel bei den Mitarbeitern, der braucht Zeit, Training und gelegentlichen Muskelkater, um wieder kräftig zu werden.
Und genau in dieser Sekunde, wenn der erste Fehler passiert und vielleicht wieder 3.000 Euro den Bach runtergehen, dann entscheidet sich alles.
Ja, das ist der Moment der Wahrheit.
Die wahre Führungsleistung besteht darin, jetzt nicht reflexartig in diesen alten Panikmodus zu verfallen. Nicht sofort auf den Tisch zu hauen und zu sagen, seht ihr, ich wusste es. Ab sofort zeichne ich wieder alles ab.
Genau.
Man muss diesen neuen, fragilen Entscheidungsraum für die Mitarbeiter offen halten. Man muss den Fehler als Trainingskosten abbuchen und aushalten, dass Menschen wieder lernen, die Konsequenzen ihres eigenen Handelns zu tragen.
Diese Frustrationstoleranz an der Spitze ist der einzige Weg aus der Endlosschleife. Und um das Gehörte jetzt noch ein wenig auf die Spitze zu treiben und eine ganz neue Perspektive aufzumachen, möchte ich noch einen weiterführenden Gedanken in den Raum werfen.
Okay, hau raus.
Ein Konzept, das den Kampf gegen diesen Bürokratietumor strukturell im Unternehmen verankern könnte. Wenn wir heute gelernt haben, dass jede starre bürokratische Regel im Grunde nur ein Grabstein für einen alten, längst vergessenen Fehler ist.
Mhm.
Was würde passieren, wenn wir im Bürokontext das aus dem Recht bekannte Prinzip der Verjährungsfrist einführen würden?
Moment, eine Verjährungsfrist für interne Regeln. Wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen?
Stell dir vor, jeder neu eingeführte Freigabeprozess, jede verpflichtende Checkliste, jedes zusätzliche Pflichtfeld in eurer Software bekommt bei seiner Geburt automatisch ein verbindliches Verfallsdatum. Sagen wir maximal 24 Monate.
Okay.
Und nach exakt 2 Jahren verfällt diese Regel automatisch. Sie löst sich einfach in Luft auf. Der Prozess existiert nicht mehr. Es sei denn, jemand aus der Führungsebene setzt sich vor Ablauf der Frist aktiv dafür ein, argumentiert mit aktuellen, echten Daten und harten Zahlen, warum diese spezifische Regel für die heutige Risikolage immer noch zwingend notwendig ist. Man kehrt die Beweislast also komplett um.
Wahnsinn, das ist ein unfassbar starker Hebel. Nicht das Abschaffen einer Regel muss mühsam gerechtfertigt werden, sondern das Behalten.
Richtig.
Man müsste die Erlaubnis, die Zeit der Belegschaft weiterhin zu belasten, aktiv erneuern. Wenn die Regel wirklich wichtig ist, wie etwa bei echten Compliance-Themen, dann wird sich auch jemand finden, der sie verteidigt.
Genau, dann gibt es ja gute Gründe.
Aber all die kleinen Panikreaktionen auf stressige Dienstage, die würden nach 2 Jahren lautlos sterben.
Exakt. Es würde das ständige, unkrautartige Wuchern dieses internen Regeldschungels quasi an der Wurzel kappen.
Das ist ein brillanter Ansatz, die Beweislast umkehren. Also wenn du morgen früh an deinen Arbeitsplatz kommst, den Rechner hochfährst oder durch die Gänge deines Unternehmens läufst, wirf doch mal einen ganz bewussten Blick auf die sprichwörtlichen angestaubten Umzugskartons in eurem Flur.
Mach das mal.
Schau dir die Prozesse, die Formulare und die Freigaben an, die euch jeden Tag ausbremsen. Und stell diese unbequeme Frage: Schützt uns dieser Prozess hier gerade wirklich vor einem realen, aktuellen Risiko? Oder stehen wir hier nur ehrfürchtig vor einem Grabstein für einen Fehler, an den sich ohnehin niemand mehr erinnert? Es ist Zeit, den Flur aufzuräumen. Wir hören uns beim nächsten Mal.